Ja, Geschwister, wenn ihr eine Bibel habt, dann dürft ihr sie heute ganz oft aufschlagen. Das Thema ist eine unglaubliche Herausforderung an zwei Gottesdiensten. Eigentlich bräuchte man da vier Gottesdienste oder noch mehr. Aber mit Gottes Hilfe wollen wir uns über diese Sachen Gedanken machen. Und zwar ist das Thema heute und so Gott will am nächsten Sonntag: Was sagt die Bibel über Engel? Was sagt die Bibel über Engel? Es wird ja ganz, ganz viel gesagt über Engel. Und gerade auch in der esoterischen Szene ist ja unglaublich viel los. Engelkult hat ja Status, ja? Das ist ja unglaublich, was Menschen ausgeben, auch in der Schmuckindustrie. Schutzengel in Gold, in Silber und wie du sie haben willst. Und dann gibt es ja ganz viele Bilder auch über Engel. Vielleicht habt ihr auch zu Hause welche. Meist sind sie so ein bisschen niedliche Wesen, Pausbacken, ein paar Flügel und so. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, dass da ein ganz anderes Bild gezeichnet wird. Das sind nicht irgendwo so kleine, niedliche Wesen, die so ein bisschen süß sind, sondern das sind Fürsten. Und ich möchte mit Gottes Hilfe über drei Punkte an diesen zwei Sonntagen reden. Einmal über die Engel Gottes allgemein. Ich möchte dann, so Gott will, am nächsten Sonntag auch speziell über Satan und Dämonen reden, denn das sind auch Engel, gefallene Engel, aber sie waren mal Engel. Das Erste, was uns die Bibel sagt, oder beziehungsweise was ich euch sagen möchte, das ist besser gesagt, das finden wir in Psalm 33, Vers 6. Durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Herr durch den Hauch seines Mundes. Und mit all sein Herr sind die Engelwelten gemeint. Durch den Hauch seines Mundes. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, da finden wir etwas Interessantes über unseren Herrn Jesus. Da steht in Vers 16 und 17: Denn in ihm, in Jesus, ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das sind zwei wichtige Informationen. Einmal sagt die Bibel, dass das Herr des Himmels, die Engelwelt, geschaffen wurde durch den Hauch Gottes. Und das Zweite, was wir mitbekommen, ist auch, dass Jesus dabei war, als die Herrschaften und die Mächte, natürlich auch die Engelswelt, geschaffen wurde. Und das ist wichtig. Wir werden später, also nicht später heute, aber nächsten Sonntag, werden wir merken, dass die Dämonen ihn sehr gut kennen. Das ist interessant. Die Macht der Finsternis weiß, dass es einen Gott gibt und weiß, dass es Jesus gibt. Die wissen sogar, dass Jesus der Christus ist. Und die Menschen wollen es nicht glauben. Das Zweite, diese Engel, die geschaffen wurden von Gott durch einen Hauchvorgang und durch die Schöpfung auch gerade in Christus, sie dienen Gott und den Menschen. In Psalm 103, Vers 20 steht: Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Die Bibel bezeichnet die Engel als Täter des Wortes Gottes. Engel haben eine ganz klare Position gegenüber Gott, nämlich völliger Gehorsam. Völliger Gehorsam. Und in Hebräer Kapitel 1, Vers 13 und 14, da steht: Zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, diese Engel, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die das Heil erben sollen? Also die Bibel sagt, dass es Engel gibt, die auch speziell dafür zuständig sind, uns zur Seite zu stehen. Wenn wir gläubig sind, wenn wir Christen sind, dürfen wir von der Bibel wissen, dass die Engel dienstbare Geister auch in unserem Leben sind. Und ich glaube, wir werden in der Ewigkeit erst verstehen, in wie vielen Situationen Engel uns bewahrt haben. Wie manches Mal hat der Herr einen Engel geschickt, der uns bewahrt hat, einen Autounfall zu machen oder andere Situationen. Wir haben keine Ahnung, was in der unsichtbaren Welt für Kämpfe stattfinden. Ich bin Gott dankbar, dass er uns das nicht sehen lässt. Ich bin dankbar dem Herrn. In Psalm 91, Vers 11 und 12 steht, denn er gebietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Interessant ist, als Jesus versucht wurde vom Satan, zitiert ihr genau, der Satan zitiert diesen Psalm, aber nicht vollständig. Aber er zitiert ihn. Als ob es Jesus nötig hätte, vom Satan unterrichtet zu werden vom Wort. Das ist schon eine Frechheit. Aber das ist heute nicht das Thema der Satan. Das ist auch ein Engel, ein Gefallener. Den hören wir uns beim nächsten Mal an. Also hier ist es nochmal wichtig, sie dienen Gott und den Menschen. Und dann eine ganz wichtige Aufgabe für Engel ist, Psalm 148, Vers 2, lobt ihn all seine Engel, lobt ihn all seine Heerscharen. Also Engel haben auch besonders den Auftrag, und das tun sie gerne, dass sie Gott anbeten, loben, preisen. Wir lesen in Offenbarung 5, ab Vers 11 bis 14. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, und die lebendigen Wesen um die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 1.000 und 1.000 mal Tausende. Das ist eigentlich ein Wort, das kann man auch mit Myriaden übersetzen. Und das ist im Griechischen ein Wort, was so viel auch bedeuten kann wie unzählbar. Wie unzählbar. Die mit lauter Stimme sprachen. Also mit lauter, nicht so piepsig, wie wir hier gesungen haben heute. Ja? Mit lauter Stimme. Was sagen sie denn? Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und wir sehen, diese Szene in der Offenbarung zeigt uns, Gott wird angebetet. Und das können wir uns von den Engeln abgucken. Wir beten Gott viel zu wenig an. Wie wenig hört Gott sowas? Dir gebührt die Ehre, dir gebührt der Reichtum, dir gebührt die Anbetung, dir gebührt die Herrlichkeit. Also die Engel tun das mit Leidenschaft und mit Inbrunst. Und dann wissen wir in der Bibel, in Hebräer Kapitel 1, Vers 14, habe ich uns eben schon vorgelesen, sind sie nicht alle dienstbare Geister? Das heißt, Engel sind Geistwesen, die aber nicht körperlos sind. Komme ich später noch dazu. Aber es sind Geistwesen. Und das ist für uns auch schwierig in unserem Leben generell. Gott ist Geist. Johannes 4, Vers 24, sagt Jesus, Gott ist Geist. Und das Problem ist, wir leben in einer sichtbaren Welt, aber unser Hauptkampf findet in der unsichtbaren Welt statt. Und das ist die Herausforderung in unserem Glaubensleben. Und vieles, was passiert in unserem Leben, wird nicht gesteuert hier auf Erden. Das sind alles nur Handlanger Gottes. Übrigens ist der Satan nur der Handlanger Gottes. Der darf nur das tun, was Gott möchte. Merkt ihr das? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du sicherlich in Anfechtungen kommen und in Schwierigkeiten und in Nöten. Und manchmal hast du das Gefühl, die ganze Hölle macht sich auf. Aber merkt ihr eins, Gott setzt selbst den Satan einen Stopp. Und deswegen darfst du in Jesus völlig geborgen sein. Also sie sind Geistwesen. Und in Hebräer 12, Vers 22, da steht auch etwas, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Und dieses Wort Myriaden kann man übersetzen 10.000 mal 10.000 oder auch diese unzählbare Schar. Also das sind nicht gerade wenige. Es sind unzählbare Scharen, wie ich auch in Offenbarung 5, 11 gelesen habe. Es ist eine unzählbare Schar. Also Gott hat da schon ein unglaubliches Regiment. Und das Gute, was du wissen darfst als Kind Gottes, das haben wir eben in Hebräer gelesen, dass die guten Engel Gottes, die sind auch da, um dir zur Seite zu stehen. Sie sind unzählbar. Ursprünglich waren alle Engel sehr gut. Auch Satan und auch die Dämonen waren ursprünglich gute Engel. Gott hat alles geschaffen und sagt in 1. Mose 1, 31, es war sehr gut. Alles, was ich geschaffen habe, war sehr gut. Und dann lesen wir im 2. Petrus eine interessante Stelle, im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4, da steht, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes hinabstürzte und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Die Bibel sagt, es gibt Engel, die sind jetzt, also abgefallene, gesündigt, also Dämonen, die sind jetzt noch nicht frei. Wir wissen von der Bibel, die werden eines Tages losgelassen in der großen Trübsalzeit. Ich denke mir schon, also das langt schon, dass die Dämonen schon los sind, die jetzt los sind. Was muss das erst sein, wenn die auch noch da rauskommen? Und die Bibel sagt, ursprünglich waren sie alle gut. Und das merken wir, die Engel, die gesündigt haben. Das waren nicht mehr die Guten. Das sind die sogenannten Dämonen. Aber ursprünglich war alles sehr gut. Und, das ist auch interessant, das älteste Buch der Bibel ist das Buch Hiob. Und da steht in Hiob Kapitel 38, die Verse 4 bis 7, wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht hast. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Und das ist ja eine Bezeichnung für die Engel. Das heißt, die Engel waren vor der Schöpfung schon da. Das ist ja auch interessant, dass Satan schon da war im Garten Eden. Von der Bibel ist das logisch. Die Bibel sagt, bevor das alles geschaffen wurde, wurden die Engel schon längst geschaffen. Und ich komme nächsten Sonntag darauf zu, was dann passierte. Aber wichtig ist, sie waren bei der Erschaffung der Welt dabei. Und deswegen haben sie natürlich auch ein Interesse, dass Gottes Ordnung eingehalten wird. Im Himmel gibt es nur ein Kommando. Und das gibt Gott. Und deswegen ist es für Engel nicht unwichtig auch zu sehen, was so bei uns läuft. Wir kommen nachher später. Die nehmen teil auch in unserem Leben. Ich werde euch das nachher noch vorlesen. Die Bibel geht auch so weit, dass sie in Apostelgeschichte, ich kann jetzt nicht alle Verse vorlesen, aber Apostelgeschichte 7, Vers 38 und Vers 53, da steht, dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste gewesen ist mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern. Er empfing lebendige Aussprüche, um sie uns weiterzugeben. Und Vers 53, und ihr, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Die Bibel sagt, als Gott die Gebote gab am Berg Sinai, waren Engel anwesend. Die haben es angeordnet. Auch in Galater 3, Vers 19 steht das. Also den Engeln müssen wir nicht erklären, was Gottes Gebote sind. Kennen sie, sehr gut. Und deswegen gucken sie auch auf unser Leben. Und die Engel, ich glaube, dass die manchmal schon einen Schrecken bekommen, wenn die auf das Leben generell gucken, was aus den Menschen geworden ist und wenn sie dann leider auch auf unser Leben gucken. Wie manches Mal ist uns das überhaupt nicht bewusst, wenn wir in Sünde leben, schauen diese heiligen Engel auch auf unser Leben. Und eins verstehen sie immer noch nicht, da kommen wir später drauf, dass Jesus sich mit uns abgibt. Weil sie wissen, von dem damaligen Sündenfall, Ungehorsam gegenüber Gott führt zu einer ewigen Ausgrenzung. Satan und die Dämonen werden sich nie mehr bekehren. Es gibt eine teuflische Lehre, die ist völlig unbiblisch, die Allversöhnungslehre. Das stimmt überhaupt nicht. Und deswegen, die Bibel sagt, Paulus sagt, die Engel begehren hineinzuschauen in dem, was da bei uns passiert, und das kriegen sie nicht unter. Die können nicht verstehen, wie rebellierende Menschen, auch Christen, wir können ja auch unglaublich rebellieren gegen Gott, dass Gott uns trotzdem wieder die Hand reicht, wenn wir zurückkommen. Also, Sie waren bei der Gesetzgebung dabei. Und weil sie gehaucht sind, sind sie unsterblich. Ich hab uns das hier gesagt. Alles, was gehaucht ist, ist unsterblich. Übrigens, das Wort Gottes, wird das einmal vergehen? Und wisst ihr warum? Weil in 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da steht im Griechischen eigentlich nicht eingegeben, sondern gehaucht. Als der Mensch geschaffen wurde, wurde er es dann als lebendige Seele bezeichnet, laut 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7, als Gott ihn Hauch einhauchte, Atem, den Ruach. Und deswegen ist auch die Seele eines Menschen nicht sterblich. Das ist eine falsche, unbiblische Lehre der sogenannten Zeugen Jehovas und auch der Sieben-Tags-Adventisten, dass die Seele sterben wird und der Mensch irgendwann in ein Nichts sich auflöst. Das ist nicht biblisch, sondern wir existieren. Ich würde es nicht unbedingt Leben bezeichnen, aber sie existieren immer. Engel genauso. Und deswegen wird Satan und Dämon auch ewig bestraft werden, gepeinigt werden. Und alle Menschen, die Jesus Christus abgelehnt haben und nicht sich für ihn entschieden haben, die werden dort mit ewige Pein haben. Also, alles was gehaucht ist, das wissen wir. Und Engel sind laut Psalm 33, Vers 6 eben halt auch gehaucht. Und deswegen werden sie auch ewig existieren. Und Engel können nicht sterben. Das sagt nicht ich, das sagt der Herr Jesus. In Lukas 20, 36. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Auch wir, die wir Teilhaber sind, wir Gläubigen, wir werden nie mehr sterben. In der Ewigkeit, wenn wir den Auferstehungsleib haben, das ist doch herrlich, oder? Wenn wir nie mehr sterben müssen und auch die Engel Gottes dort oben, es wird nie mehr ein Sterben geben. Und etwas ganz Wichtiges steht in Epheserbrief Kapitel 3, Vers 10 über Engel. Nämlich, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Wer sind denn die Gewaltigen und Mächten in der Himmelswelt? Die Engel. Und durch die Gemeinde möchte Gott zeigen, wie groß er ist. Und die staunen darüber. Paulus geht dann weiter, ich kann das jetzt nicht alles auslegen. Die staunen, die kapieren das nicht. Wie kann Gott so eine rebellierenden Menschen vergeben? Und sie staunen. Das heißt, wenn das dazu gegeben ist, die Gemeinde, dass sie darüber nachdenken, was haben Engel? Verstand. Wenn Engel nicht denken könnten, wenn die keinen Intellekt hätten, dann würde dieser Vers völlig Quatsch sein, was Paulus da schreibt. Nein, sie können sehr gut denken. Sehr gut denken. Also sie haben Intellekt. Und sie nehmen an unserem Leben teil, selbst hier und jetzt, wenn wir Versammlung haben. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. In 1. Korinther Kapitel 11, Vers 10 steht, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Das heißt, die Engel schauen hinein auch in die Versammlung. Sie schauen da hinein. Und deswegen ist es nicht unwichtig, wie wir uns hier verhalten. Wenn wir das Wort Gottes hören, ist es auch gut, wenn wir aufstehen dabei. Ich finde das eine wunderbare Eigenschaft von Gemeinden, wenn das Wort fortgelesen wird, die Wortlesung, dann früher die alten Brüder und Schwestern, die sind aufgestanden. Ich finde das gut. Ich finde das richtig gut. Respekt. Ich finde das auch schön, wenn wir beim Singen aufstehen. Wenn wir beim Singen aufstehen und den Herrn loben. Und vor allen Dingen, dass wir auch volle Kanne geben. Er ist es wert. Ich weiß nicht, ob Engel gut singen können. Weiß ich nicht. Kann mir gut vorstellen, dass die gut singen können. Ja. Wenn ich so, also von unserem Chor, das sind gute Sänger, wie ich finde. Ja. Barbaras Tochter Zoe, das ist ein Engel, die singt wunderbar. Ob Engel selbst auch so herrlich singen können, sind wir mal gespannt. Aber sie geben Vollgas für Gott. Mit voller Hingabe. Da können wir uns viel abgucken. Ja, und dann steht in 1. Korinther 4, Vers 9 noch etwas Interessantes. Denn mir scheint, dass Gott uns die Apostel als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Also wenn der Paulus sein Leben wie so ein Schauspiel war, dann haben Engel ganz klar Einblick in unser Leben. Was Sie da wohl sehen. Lukas, Kapitel 15, Vers 10. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Was ist Freude? Ein Gefühl. Also, Engel haben Gefühle. In Lukas, Kapitel 2, Vers 13, was steht dort? Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten. Was ist Loben? Hat etwas mit Emotionen zu tun. Ich bin fröhlich, begeistert von Gott und deswegen bete ich ihn an. Das heißt, Engel haben sehr wohl Emotionen. Und, das ist sehr wichtig, was jetzt kommt, sie haben einen Willen. Engel haben einen Willen. Das sind nicht Roboter, die von Gott programmiert sind. Wir müssen alles tun, was er macht. Nein, wir wissen das von Satan und den Dämonen. Die haben sich eines Tages mal damals gegen Gott entschieden und sind sie rausgeschmissen worden. Aber sie konnten sich gegen Gott entscheiden. Da haben die Engel etwas mit uns gemeinsam. Gott zwingt keinen Menschen, sich zu bekehren. Er möchte, dass jeder sich bekehrt, aber zwingen tut er keinen. Und da steht geschrieben, dass sie den Willen haben, im Hebräer Kapitel 1, Vers 6. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführte, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Die sollen ihn anbeten. Das ist ein Befehl. Und sie tun es auch. Aber sie können sich entscheiden, denn wir wissen, im 2. Petrus Kapitel 2, Vers 4, es gab Engel, die gesündigt haben. Die haben gesagt, das, was du willst, mache ich nicht, Gott. Eines Tages hat Satan auch kein Interesse mehr gehabt, das zu tun, was Gott wollte. Er wollte hoch hinaus über ihn. Ist heute nicht das Thema. Nur für uns wichtig, sie haben einen Willen. Wisst ihr, was ich so bewundere? Wenn sie nicht sterben können, die Lichtengel. Und wenn wir jetzt nur mal ausgehen, die Erde, 4000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und davor waren sie ja schon. Das ist ja noch länger, ungefähr 6000 Jahre. Von Adam bis zu Christus ungefähr 4000 und von hier bis ungefähr 2. Und davor waren sie ja schon da. Das heißt, die Lichtengel sind schon über 6000 Jahre mindestens den Herrn treu. Das ist etwas Schönes, oder? Ich wäre schon zufrieden, wenn ich 70 Jahre alt werden dürfte oder 60. Und wenn dann über mein Leben gesagt, er war 60 Jahre dem Herrn treu, oh, manchmal schaffe ich es noch nicht mal eine Woche, noch nicht mal einen Tag. Aber sie sind schon über 6000 Jahre völlig dem Herrn treu, beten ihn an, selbstverständlich. Manchmal möchte ich so einen Blick dort haben, was da vor dem Thron Gottes abgeht, wenn die Engel auf Christus schauen und ihn anbeten. Das müsste uns mitpacken. Das wünsche ich mir, dass wir durch diese Botschaften angerührt werden von Gott. Und die Engel, die haben eine Selbstwahrnehmung, das ist ja auch wichtig. Das sind nicht irgendwie ferngesteuerte Wesen, die haben eine Selbstwahrnehmung. In Offenbarung, ich habe so viele Bibelstellen, muss immer gucken, dass ich hier nicht durcheinander komme, Offenbarung 19, Vers 10. Und ich fiel zu seinen Füßen, dieser Engel, der ihnen das alles offenbart hat, den Johannes. Ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und zu deiner, der Mitknecht deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Ich kann den Johannes verstehen, der war so begeistert, der hat gesagt, Mensch, weißt du wieder, ich geh jetzt mal runter und bete ihn an. Dann sagt er, halt, mach das bloß nicht, bist du verrückt. Bete Gott an. Das heißt, sie wissen ganz genau, wir sind Lichtengel, wir dienen Gott, wir haben Kraft und Macht und Stärke, aber die Anbetung, hallo, gibt es nur einen, Gott. Das können wir von den Engeln lernen. Wisst ihr, manchmal ist es so in unserem Leben, wenn Leute uns zu doll loben, dann besteht die Gefahr, dass wir Gott die Ehre rauben. Davor habe ich Todesangst. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin davon fest überzeugt, ich habe in meinem Leben manches Mal Gott die Ehre geraubt. Und da möge der Herr uns alle vorbewahren, dass wir immer ihm die Ehre geben. Und die Engel, die können Menschengestalt annehmen. In Hebräer 13, Vers 1, die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergisst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Da ist auf Abraham wird dort eingegangen, in 1. Mose Kapitel 18 und 19. Da hat Abraham eine Begegnung, da kommen Engel, aber es sind wie Menschen, die haben da mit denen gegessen und so, und das hat er nicht gewusst. Was waren wie Menschen? Also, das ist nicht nur so, es gibt ja so einen Film, ist ein bisschen schnulzig manchmal, aber nicht alles ist immer schön, aber manches ist auch, sind schöne Geschichten. Ein Engel auf Erden, Bibel TV gibt das so manchmal. Ja, und das gibt's. Auch die Bibel sagt jawohl, die Engel können wie ein Mensch eine Gestalt annehmen. Und übrigens möchte ich dazu vielleicht eine kurze Geschichte erzählen. Es war ein Missionar in einem Urwald, wo noch nie Menschen waren. Pioniersmission nennt sich sowas. Da war noch nie ein Mensch, hat von Menschen von Jesus erzählt. Und er hat den Weg verloren. Und da sagte der Herr, wenn du mir jetzt nicht hilfst, das ist hier nicht irgendwie wie bei uns hier so ein kleiner Park, sondern Urwald, das bedeutet, wenn ich jetzt nicht in Sicherheit komme, der Abend kommt, das sind Tiere, die bringen mich um. Und dann hat der arme Kerl wirklich gebetet. Hilf mir doch, Herr. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Und in dem Moment sieht er irgendwo um die Ecke jemanden, der winkt ihn und der sagt, wo willst du hin? Ich muss da und da hin. Er sagt, du bist völlig falsch. Ich zeig dir, wo der Weg lang geht. Und dann sind die ins Gespräch gekommen, der hat sich nur gewundert, warum kann der mit mir sprechen? Die haben sich unterhalten und irgendwann sagt er, jetzt musst du nur noch geradeaus und dann bist du gleich da. Und dann wollte er ihnen noch was sagen, war weg. Ich bin davon überzeugt, das war ein Engel. Hundertprozentig. Vielleicht hast du manchen Engel auch schon in dein Leben gehabt, den du vielleicht gar nicht so entdeckt hast. Vielleicht war es ein Mensch, der plötzlich da war in einer Situation, wo du dachtest, woher weißt du das? Oder wieso ist jetzt jemand bei mir? Das ist schon spannend. Die Bibel sagt so etwas. Und sie geben Gottes Vorhaben an Menschen weiter. Engel. Ich würde behaupten, nicht mehr unbedingt jetzt, aber früher im Alten Testament, gerade wo die Schrift auch noch nicht vollendet war, da hat Gott oft gesprochen durch Engel. Zu Menschen, zu Gläubigen. Zum Beispiel in Daniel Kapitel 9, die Verse 20 bis 21. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinem Gott, hinlegte und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfers rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang im Gesicht gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Und er wusste Bescheid, redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Das müssen wir mal vorstellen. Der Daniel betet, also ich weiß nicht, was dir da passieren würde, und mitten im Gebet kommt plötzlich der Erzengel Gabriel. Also ich weiß nicht, ich wäre umgefallen wahrscheinlich vor Angst. Aber der kommt. Und er unterrichtet ihn. Das ist interessant, was Gott sich alles... Das hätte Gott auch... Braucht Gott den Gabriel? Braucht er ihn? Nö. Aber es ist interessant, so, was Gott alles sich so einfallen lässt. Der hat gemerkt, der Daniel, der braucht jetzt Hilfe. Und dann hat es zum Gabriel gesagt, geh du mal runter, erklär ihn das mal. Und das ist interessant, diese Begegnung. Also hier sehen wir, das wurde verkündigt. Ja. Im Lukas Kapitel 1 bis 11, der alte Vater von Johannes den Täufer, der Johannes, der geht dort in den Tempel und dann hat er eine Erscheinung. Und dann bekommt er mitgeteilt, du wirst einen Sohn bekommen. Und wer sagt ihm das? Ein Engel. Ein Engel. Ein Engel sagt ihm das. Vers 13, der Engel aber sprach, fürchte dich nicht, Zacharias. Und dann erzählt er ihnen das. Und in Lukas Kapitel 1, 26, der Gabriel, Der erklärt der Maria, du wirst den Messias auf die Welt bringen. Da schickt Gott mal ganz kurz Gabriel und er erklärt ihm das. Und in Matthäus 1, Vers 20, der Josef wollte Maria verlassen und wer kommt? Ein Engel des Herrn. Da steht in manchen Übersetzungen von Luther falsch übersetzt. Das möchte ich hier nur betonen. In manch einer Luther-Übersetzung steht dort der Engel des Herrn. Das stimmt nicht. Das ist eine falsche Übersetzung von Luther. Da steht ein Engel des Herrn. Das ist ein Unterschied. Wir werden nämlich nachher darauf kommen, der Engel des Herrn, wer das ist. Das ist kein gewöhnlicher Engel. Also da kommt ein Engel des Herrn. Und in Lukas Kapitel 2, 9 bis 14, die Weihnachtsbotschaft. Wer kommt da? Plötzlich kommt ein Engel des Herrn. Ab Vers 9. Und er verkündigt das. Also wir merken, dass Engel damals zumindest, als das Wort auch noch nicht vollendet war, Botschaften weitergegeben haben. Ich glaube, heute haben wir das Wort, Paulus sagt das in Kolosser, das ist vollendet. Wir haben die vollkommene Bibel. Mit mir muss man nicht diskutieren und schreiben. Wenn ein Missionar irgendwo in ein Land ist, wo keine Ahnung, am Ende der Welt, dass Gott auch dort mit Menschen einen Traum reden kann oder dass er da einen Engel schicken kann, da muss man mit mir nicht diskutieren. Aber ich glaube nicht, so wie es in manchen Kreisen auch heutzutage ist, Leute wie John Wimber und andere, die aus der extrem charismatischen Pfingstbewegung gekommen sind, die haben dann gesagt, wir werden Engel sehen und Totenauferstehung und ständig, wenn wir Botschaften hören, das lehne ich ab. Wir haben die Bibel und wir müssen keine neuen Botschaften haben. Alles, was Gott uns offenbaren wollte, hat er offenbart zum Schluss. Hebräer 1 hat er in den Sohn geredet. Und wem das nicht langt, der ist auf einen gefährlichen Weg. Heutzutage öffnen sich immer mehr Leute für so eine ganz merkwürdigen Botschaften. Dann treten angebliche Propheten auf. So spricht der Herr. Nee, so spricht der Herr gibt's nicht mehr. Weil wenn das wirklich geben würde, dann müssten wir jedes der Worte dieser Propheten aufschreiben, denn so spricht der Herr, ist Bibel. Das gibt es nicht mehr. Diese Engel haben das aber damals so getan. Und sie können als Soldaten Gottes zur Bewachung von Gläubigen auftreten. Da gibt es ja mehrere unglaubliche Stories in der Bibel. Und wenn es nicht in der Bibel stehen würde, würde ich es nicht glauben. Aber weil es in der Bibel steht, glaube ich es. Da steht zum Beispiel die Situation, Elisa und sein Diener, die werden umzingelt von den Aramäern. Und das war eine starke Kriegsmacht. Und dann steht dort ab Vers 14 in 2. Könige 6 von 14 bis 17, da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe da, umringte ein Heer der Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Kann ich vorstellen, ich wäre abgehauen. Ich hätte gesagt, Elisa, ich mag dich gern, aber jetzt war's das. Schnell weg. Gut, ich kann mir meine Erkrankung nicht mehr so schnell laufen, aber ich hätte ein Pferd irgendwie genommen, ich werde abgehauen. Ich kann den voll verstehen, ich hätte auch Angst gehabt. Die Aramäer bis unter den Zehen bewaffnet und er mit den alten Elisa da alleine. Und liebe jungen Brüder, merkt euch mal eins, wir brauchen alle erfahrene ältere Brüder. Dieser Diener, hätte er nicht diesen älteren Elisa zur Seite, der hätte sich erhungen wahrscheinlich oder was er gemacht hätte. Und so brauchen wir als junge Männer auch Ältere, die uns helfen, nicht abzuhauen. Oh, wie oft haben mir in meinem Leben ältere Brüder und Schwestern geholfen, nicht abzuhauen von Jesus. Und wenn wir ältere Leute haben, das ist leider verloren gegangen, dann sollen wir sie ehren, lieben, wertschätzen. Und uns auch was sagen lassen. Das ist eine Seuche, die sich eingeschlichen hat, auch in der Gemeinde Jesu. Dass junge Leute glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gegessen und ignorieren den Rat der Alten. Ich sage euch das, eine Gemeinde, die das tut, die geht den Bach runter. Weil das nicht biblisch ist. Der Herr will, dass wir Respekt haben vor dem grauen Haupt. Und wenn ich manchmal sehe, wie junge Leute mit älteren Menschen umgehen, das fängt schon ganz einfach an. Da sitzt jemand und ein älterer Mensch kommt rein. Wenn mein Vater das gesehen hätte, dass ich sitzen geblieben wäre, der hätte mir aber einen runtergehauen. Das sage ich dir. Und heute sitzen da junge Leute, ein älterer sitzt da, da hört mal Leute. Ich hoffe, dass das bei uns nie vorkommt. Also wenn wir da mal essen nachher und da ist ein älterer Mensch, ich hoffe, dass da kein Junge sitzen bleibt, bis die ganzen Alten sitzen. Wir können auf dem Fußboden sitzen, das ist nicht so entscheidend. Respektieren wir die Alten. Das ist etwas, was verloren gegangen ist. Möge der Herr das schenken, dass es bei uns nicht verloren geht. Ja, also sie können als Soldaten Gottes auftreten. Und dann steht hier, er aber sagte, dieser alte Mann, Elisa, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Jetzt könnte ich mir denken, der hat, der junge Diener gesagt, der ist senil geworden, der Alte. Das denken wir manchmal auch. Ältere Leute haben manchmal einen viel weiteren Blick als wir. Die sehen Dinge, die wir nicht sehen. Und dann kommt hier etwas. Und Elisa betete. Und das liebe ich an Elisa. Er demonstriert damit, Junge, auch ich als älterer Mann habe meine Quelle. Und meine Quelle ist mein Gott. Und er betet. Und das kriegt der Diener mit. Er betet. Und was passiert dann? Er sagt, der Herr, öffne ihn doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Da hat Gott mal kurz seine Soldatentruppe eingesetzt. Und dieser junge Mann hat Mut bekommen. Wisst ihr, das brauchen auch wir in hoffnungslosen Situationen. Dann brauchen wir Geschwister, die zu uns sagen, Herr, öffne ihnen die Augen. Du bist nie allein. Ich weiß, dass man sich auch als Christ ganz fürchterlich allein fühlen kann. Es ist manchmal so, du kannst eine große Familie haben und trotzdem heulst du dich abends in deinen Schlaf, weil du das Gefühl hast, so richtig verstehen tut dich keiner. Und dann möchte ich dir sagen als Bruder, heute, du bist nie allein. Du bist nie allein. Die alte Tante Berta Isselmann, die hat einen wunderbaren Spruch geprägt. Jesus und ich, wir zwei, sind die stärkste Partei. Merkt ihr das? Jesus und ich, wir zwei sind die stärkste Partei. Die hat nicht nur fromm geredet, die hat das auch gelebt. Also, ein Engel des Herrn hat unglaublich viel Macht. Zum Beispiel in Jesaja 37, Vers 36, das ist ja etwas Unglaubliches, was dort passiert. Da ist von ein Engel die Rede, ein Engel des Herrn. In Jesaja 37, Vers 36, da zog ein Engel des Herrn aus und schlug im Land von Assur 185.000 Menschen. Einer. Was haben wir gelesen? Wie viel gibt es? Unzählige. Du brauchst keine Angst haben. Wenn du Gott als deinen Vater kennst, wenn du Familienmitglied Gottes bist, wenn du ein Christ bist, gehörst du zur Familie des Herrn. Denn sind seine Soldaten deine Soldaten. Dein Vater hat das ganze Regiment der unsichtbaren Welt völlig unter Kontrolle. Das ist ein schöner Ausblick, oder? Da kann man noch ganz entspannt, soll doch kommen, was kommen. Wir sind in dieser großen Familie Gottes. Und wenn du ein gutes Elternteil bist, das hoffe ich zumindest, dann tust du alles für deine Kinder. Bloß unser Problem ist, wir haben so oft Grenzen. Ne? Oh, so oft müssen wir unsere Ohnmacht erkennen. Aber Gott ist allmächtig, merkt ihr das? Wir sind oft ohnmächtig, das stimmt. Aber wir gehören ja zur Familie Gottes. Und unser Gott ist allmächtig. Und deswegen brauchst du nie Angst zu haben. Komme, was komme. Ja, und in Daniel Kapitel 6, Vers 22 bis 23, Daniel wird in die Löwengrube geworfen. Und dann kommt der König. Konnte dein Gott dir helfen? Und dann sagt er, ja, es kam ein Löwe, der wollte mich fressen, aber ein Engel des Herrn hat ihm mal kurz den Mund gestoppt. Ist das nicht herrlich, wie Gott sich zu den Daniel schickt? Und wir merken, die Not kommt. Der Daniel ist da reingeschmissen worden und der Löwe wollte ihn fressen. Wenn ich eines Tages im Himmel bin, dann werde ich Daniel mal fragen, Daniel, wie hast du dich gefühlt, als du da reingeschmissen wurdest und der Löwe auf dich zukommen wollte? Ich glaube, der wird sagen, Christian, da hatte ich Angst. Aber dann kam mein Gott. Wir merken eine unglaubliche Macht. Und Engel, das lesen wir die ganze Offenbarung natürlich voll und auch im Alten Testament, auch im Neuen Testament, auch viel, die führen die Gerichte Gottes aus. Eines Tages hat Herodes Agrippa der Erste eine heftige Rede gehalten. Und die Leute haben gesagt, oh, wie Gott redet er. Wisst ihr, was dann passiert ist? In Vers 23, sogleich, Apostelgeschichte 12, 23. Sogleich aber schlug ihm ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern zerfressen verschied er. Was meint ihr, wenn Gott das mal mit uns machen würde, wenn wir ihn die Ehre rauben und die Würmer würden kommen? Ich glaube, wir würden schon alle von Würmern aufgefressen. Da wird es einem ganz komisch, wenn man sowas liest, ne? Aber das sind auch Engel. Und wie gesagt, die haben nichts zu tun mit Pausbeckengesicht und so niedlich. Das sind Mächte, die haben Power. Ein Engel hat 185.000 Leute mal ganz kurz platt gemacht. Das ist alles andere als niedlich, ja? Und sie kämpfen in der unsichtbaren Welt gegen satanische Mächte. Zum Beispiel lesen wir das in Daniel Kapitel 10, die Verse 12 und 13. Da steht: Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen und ich wurde dort entbehrlich bei dem König von Persien. Wir haben keine Ahnung, was da in der unsichtbaren Welt passiert. Da waren Kämpfe. Der Erzengel Michael musste dort gegen den König von Persien kämpfen, ein Bild auch für die Finsternis. Der hat natürlich jetzt nicht unbedingt in der unsichtbaren Welt mit dem richtigen König da gekämpft. Das sind auch dort Bilder auch für Geistmächte. Und wir sehen, was da passiert. Ja, und Engel, die guten Engel, können aus unmöglichen Situationen, wenn sie von Gott den Auftrag haben, befreien. Jakobus wird hingerichtet, Petrus ist im Gefängnis, die Gemeinde hat ein anhaltendes Gebet und dann lesen wir in Apostelgeschichte 12, die Verse 7 bis 10. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite und weckte ihn auf und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen und er tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an ein eisernes Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst auftat. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang und sogleich schied der Engel von ihm. Das sind Sachen. Das sind Dinge, die sind menschlich nicht möglich. Aber Kinder Gottes haben das erlebt. Können wir vorstellen, der Petrus, obwohl ein anhaltendes Gebet, das ist interessant, Petrus kommt dann bei der Rode dorthin, bei der Magd, und die haben das nicht geglaubt. Da sagen die, Petrus steht vor der Tür. Da sagen sie, nee, das wird ein Engel von ihm sein. Das ist übrigens eine Bibelstelle. Schon damals war klar den Leuten, dass es Schutzengel gab. Leute, die für Personen da waren. Deswegen haben die Juden damals gesagt, es ist ein Schutzengel. Nee, sagt er, es ist nicht ein Schutzengel, es ist wirklich Petrus. Ach, das kann nicht sein. Und was merken wir aus dieser Bibelstelle? Dass selbst die größten Beter zweifeln. Die haben gebetet und der Petrus stand dann plötzlich vor der Tür. Die haben vielleicht gebetet, Herr, Allmächtiger, El Shaddai, dir ist alles möglich. Du kannst den Petrus da rausholen. Sag Gott, mach ich mal. Und dann steht Petrus da und klopft. Hallo, ich bin's, Petrus. Und die sagen, nee, das kann nicht sein. Moment mal, du hast eben gerade mit mir geredet. Merkt es dir, es kommt nicht auf deinen gewaltigen Glauben an. Gott ist größer als dein Zweifel. Punkt. Aus dem Verhalten der Leute, die dort gebetet haben, merken wir, die haben nicht hundertprozentig daran geglaubt. Die haben wie wir so oft fromme Gebete gemacht. Ach ja, du kannst das alles. Ja. Das ist eine fromme Floskel. Und dann gehen wir und nehmen unseren ganzen Zweifel mit und sagen, ach, wird doch nichts. Aber Gott ist größer. Sie möchten nicht angebetet werden. Wir haben diese Bibelstelle in Offenbarung 19, Vers 10 und Offenbarung 22, 8 und 9. Und dann ist auch noch eine Bibelstelle in Kolosser 2, Vers 18. Lasst euch um den Kampfpreis von niemanden bringen, der seinen eigenen Willen tut in Demut und in Anbetung der Engel, der auf Dinge eingeht, die er in Visionen gesehen hat. Und da warnt Paulus, macht das nicht. Und es gibt Leute, die beten zu Engeln. Die Bibel verbietet es. Sie sagt, macht das nicht. Es gibt nur einen einzigen, mit dem wir in der unsichtbaren Welt kommunizieren dürfen. Kennt ihr den? Ja, Gott. Und sonst mit keinem. Nicht wie die katholische Kirche das macht. Das ist eine Irrlehre. Das ist dämonisch und von Gott verboten. Das ist Totenkult, dass wir zu irgendwelchen Verstorbenen beten. Das verbietet die Bibel. Genau. Also, ganz wichtig für uns, Engel, wir wertschätzen sie. Wir danken Gott, dass sie da sind, aber wir reden nie mit Engeln. Das verbietet die Bibel und schon gar nicht anbeten. Ich werde euch sagen, was dahinter steckt nächsten Sonntag. Denn es gibt einen Engel, der möchte gerne angebetet werden. Das ist Satan. Ja, dann, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges für unsere Israel-Freunde. Eigentlich müsste ich jetzt korrigiert werden. Ich sag's nochmal. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges für unsere Israel-Freunde. Amen, da wollte ich hin. Einer ist wach, alle anderen schlafen. Ich hoffe, dass wir alle Israel, also Christ sein ohne Israel-Liebe geht gar nicht. Jesus lieben, der ein Jude ist, ohne sein Volk zu lieben, das musst du mir mal erklären. Das funktioniert nicht. Das ist unlogisch. Daniel 12, Vers 1, jetzt passt gut auf. Und in jeder Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Für wen tritt Michael ein? Für Israel. Ich komme gleich nochmal zu Michael. Oder soll ich das jetzt schon mitnehmen? Ja. Muss ich mal gucken. Habe ich das hier gemacht? Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Nein? Müsst ihr euch bis Sonntag gedulden, nächsten Sonntag. Das wird sehr interessant werden über Michael. Aber jetzt sage ich euch etwas. Die Engel Gottes, der Erzengel Michael, für wen tritt der ein? Für Israel. Ich habe euch gesagt, was passiert im Himmel ständig? Der Wille Gottes. Wenn Michael sich für Israel einsetzt, wessen Wille ist es? Ah, sollten wir mal aufwachen, oder? Das nächste Mal, wenn jemand dir irgendwas erzählen will, man muss Israel nicht lieben, dann lese ich mal Daniel 12, Vers 1 vor. Michael, der Erzengel, setzt sich, da steht nicht, dass der für uns als Gemeinde eintritt, da steht er nicht, aber für Israel. Und da sollten wir viel mitnehmen. Also, es gibt laut Bibel auch zwei, die namentlich aufgeführt werden als Gabriel und Michael. Habe ich euch gelesen, Daniel 12, 1, Lukas 1, 26. Jetzt kommt noch mal etwas Interessantes. Die Bibel sagt, es gibt unterschiedliche Engel. Also namentlich Gabriel und Michael. Und es gibt sogenannte Cherubim und Seraphim. Man kann das vielleicht so formulieren, dass die Cherubime sind Zeugen der Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit Gottes. Die haben einen besonderen Blick für die Gerechtigkeit Gottes, diese Cherubim. Warum? Die erste Bibelstelle steht in 1. Mose Kapitel 3, nach dem Sündenfall, in Vers 24. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das heißt, die Cherubs, das waren die ersten Engel, die erwähnt werden in der Bibel. Und was tun sie ausführen? Die Gerechtigkeit Gottes aufrechterhalten. Ihr kommt hier nicht zurück. Und da ist bis heute keiner zurückgekommen von irgendjemandem aus sich heraus. Also, die Cherubs und die Seraphim. Dann lesen wir auch noch, dass in Jesaja Kapitel 6 die Seraphim vorkommen. Und da steht in Vers 2, Seraphim standen über ihn. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da bebten die Türpfosten in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Das sind ja unglaubliche Dinge, die da passieren. Nächsten Sonntag werde ich euch etwas sagen zu dem Zusammenhang mit den glühenden Kohlen, mit den Cherubs und mit Satan. Das ist hochinteressant. Aber hier wissen wir, die Seraphim waren für die Anbetung da. Die haben den Herrn angebetet. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebot. Und die Cherubs, die waren eher für die Gerechtigkeit dort zuständig. Und wisst ihr, die Cherubime, das waren auch die, die auf den Sühnedeckel. Eins waren mit den Sühnedeckel. Laut 2. Buch Mose, Kapitel 25, die Verse 17 bis 22 und Römer, Kapitel 3, 24 bis 26. Der Sühnedeckel war aus Gold, ein Guss und an beiden Enden waren Cherubine, die mit ihrem Gesicht auf die Sühneplatte, wo das Blut einmal im Jahr von hohem Priester raufkam. Müsst ihr euch das vorstellen, das war die Bundeslade und auf dieser Bundeslade im Allerheiligsten, da war dieser Sühnedeckel. Und das war ein Guss. Und die Cherubs waren mit der Sühneplatte eins. Das war nicht irgendwo getrennt. Und die Cherubs, sie guckten so auf die Fläche und hatten so mit Flügeln sich gegenseitig. Der eine da und beide guckten. Und guckten wohin? Auf das Blut. Und deswegen ist es auch so, dass die Cherubs besonders für die Gerechtigkeit Gottes, die haben darauf gewacht, dass ja am Yom Kippur das Blut dort drauf ist. Die haben darauf gewacht, der hohe Priester musste ins Allerheiligste gehen mit dem Blut. Wer da kein Blut gekommen, hätte es keine Vergebung gegeben. Und wer hat genau drauf aufgepasst? Die Cherubs. Und wir wissen aus Römer 3, 24 bis 26, dass die Sühneplatte Jesus selbst ist. Das sagt Paulus. Der Sühnedeckel ist Christus. Und jetzt merken wir etwas. Christus und die Cherubs sind eins. Das ist die Gerechtigkeit. Die Sühneplatte ist laut Römer 3 ein Bild auf Jesus und die Cherubs, 1. Mose 3, Wächter der Gerechtigkeit. Die sind ganz eng zusammen. Und das ist, im nächsten Sonntag werde ich euch erzählen, wer auch ein Cherub war und warum der Jesus auch so gut kennt. Einige wissen, glaube ich, schon, wen ich meine. Und jetzt kommen wir zum Engel des Herrn. Die erste Bibelstelle, wo das Wort Engel vorkommt, ist 1. Mose 16, Vers 7 bei Hagar und Ismael. Es ist nicht 1. Mose 3, da steht nur Cherub, da steht nicht Engel. Im Griechischen das Wort für Engel, korrigier mich bitte, Barbara, Angelus, Lea, so Angelus. Und im Hebräischen Malach. Malach ist der Engel. Und zwar nicht irgendeiner. Malach, der Gesandte, der Bote, kann man auch übersetzen. Und in Hagar, 1. Mose 16, 7, da steht, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen mehren und dich zählen lassen. Und der Engel sprach weiter zu ihr, siehe, du wirst einen Sohn auf die Welt bringen. Und immer so weiter. Das kündigt er so an. Das ist das erste Mal, dass dieser Engel des Herrn, nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn vorkommt. Und die ganzen alten Bibelausleger, auch die rabbinischen Schriften, sind sich alle einig, der Engel des Herrn ist im Alten Testament ein Bild auf Gott und letztendlich auf Jesus selbst. Und das kann man ganz klar beweisen, denn es gibt die Stelle im 1. Mose 22, Abrahams Opfergang nach Moria. Da wissen wir, er will seinen Sohn opfern. Und da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu, Vers 11, 1. Mose 22, ab Vers 11, Abraham, Abraham! Und er sagte, hier bin ich. Und er spricht, tu es nicht. Und Abraham hob seine Augen auf und siehe, ein Widder kam Und dann hat er den geopfert. Und Vers 14, und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, Yahweh Jireh. Das heißt, eine total direkte Verbindung mit dem Gott Yahweh Jireh und der Engel des Herrn. Es ist ein Atemzug. Der Engel des Herrn kommt und Abraham sagt, Gott hat mich besucht. Kein Engel nimmt Anbetung an, das wissen wir. Kolosser 2, Offenbarung 19, 22. Wenn das ein gewöhnlicher Engel gewesen wäre, hätte er sich hier versündigt. Der hätte sagen müssen, Abraham, du bist zu weit gegangen, ich bin nicht Yahweh Jireh, ich bin ein gewöhnlicher Engel. Nein, der Engel des Herrn nimmt das an. Warum? Weil es Gott ist. Es geht noch weiter. Es wird noch viel klarer. Jetzt verstehen wir auch die Stelle mit Abraham besser. Jesus sagt in Johannes 8, 58, ehe Abraham war, bin ich. Wer ist denn bin ich? Yahweh. Da steht da, Yahweh, ich bin. Und das musste Abraham hier erkennen. Und Jesus nimmt Bezug auf diese Stelle. Ehe Abraham war, bin ich. Und da hat ihn schon der Herr Jesus begegnet. Das wusste Abraham nicht. Aber Jesus wusste das, weil der vor ihm stand, als Engel des Herrn. Es geht weiter. 1. Mose 31, jetzt wird es noch klarer. Jakobs Flucht nach Haran. 1. Mose 31, Vers 11 und 12. Und der Engel Gottes sprach im Traum mit Jakob, und ich sagte, hier bin ich. Und er sprach, erhebe doch deine Augen und siehe, alle Böcke, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprengelt und schreckig. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott von Bethel. Merkt ihr das? Der Engel des Herrn spricht, Vers 11, und der Engel des Herrn sprach. Und was sagt er? Ich bin der Gott von Bethel. Hier bezeichnet sich der Engel des Herrn als Gott. Und kann er, weil er Gott ist. Das haben wir vielleicht immer überlesen. Wäre das ein anderer Engel, hätte hier Götzendienst stattgefunden. Und die Bibel sagt, hat nicht stattgefunden. Warum? Weil es Gott ist. Dann noch eine Bibelstelle. 2. Mose Kapitel 3, Vers 2 bis 6. Habe ich das jetzt richtig? Ich habe so viele Bibelstellen hier. Also 2. Mose Kapitel 3. Genau, 2 bis 6. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und Mose sagte, ich will doch hinzutreten. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat und zu ihnen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Also der Engel des Herrn erscheint ihnen in einer Feuerflamme. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, und Gott spricht zu ihm. Das finden wir im Alten Testament nirgendwo, auch nur annähernd, wenn irgendein anderer Engel da wäre. Aber hier merken wir, der Engel des Herrn und Gott ist eins. Und dann geht es noch weiter. In Richter, im Richterbuch, Kapitel 6, Gideon, da erschien ihm, Vers 12 und 13, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du Tapferer. Gideon aber sprach zu ihm, bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das alles getroffen und wo sind denn die Wunder? Und hat der Herr nicht getan? Und dann geht das immer so weiter. Hier spricht ihn der Engel des Herrn an und er sagt, der Herr ist mit dir. Da erschien ihm der Engel, der Herr, Yahweh steht da wörtlich, ist mit dir. Und nach dieser Begebenheit lesen wir dann in Vers 23 und 22, da sah Gideon, dass der Engel des Herrn gewesen war und Gideon sagte, wehe, Richter 6, 22, wehe, dann sagt er, Herr, Herr, wahrhaftig, ich habe doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Also klarer geht's ja nicht. Der Engel des Herrn, und sind sich auch alle Bibelanleger einig, schon seit 2000 Jahren. Ist nur ganz wichtig. Deswegen war ich so vorhin auch auf Luther und habe gesagt, halt, stopp, Luther, hast du falsch übersetzt. Weil er übersetzt im Neuen Testament die Stellen und der Engel des Herrn, das ist er nicht gewesen. Auch ein Michael ist nicht der Engel des Herrn, auch ein Gabriel nicht. Der Engel des Herrn ist Gott selbst. Das ist ein Unterschied. Ja, und dann können wir noch eine Stelle lesen in Josua 5, die Verse 13 bis 15. Da wird deutlich, dass sich auch ein Engel in den Weg stellt. Und was macht Josua? Er fällt runter aus dem Boden. Er huldigt ihn. Und lesen wir da in Josua, dass der Engel sagt, Moment, hallo, stopp, du darfst mich nicht anbeten. Nein, warum nicht? Weil es Jesus war. Das ist einfach ganz wichtig, dass wir diese Dinge mitnehmen. Also die Bibel sagt, es gibt einen Engel, das ist der Engel des Herrn, das ist unser Herr selbst, Und der hat schon damals triumphiert. Da hat Jesus sich schon offenbart. Und wir lesen auch, dass die Bibel den Herrn Jesus als ein Engel bezeichnet in Offenbarung, Kapitel 10. Und zwar wird er dort genannt, der starke Engel. Das kann nur Jesus sein. In Offenbarung 10, Vers 1. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herniederkommen, bekleidet mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße waren wie Feuersäulen. Das ist Jesus. Genauso offenbarte sich Johannes in Offenbarung 1. Was bedeutet denn der Regenbogen über seinen Kopf? Ja, er ist der Friedefürst, Jesaja 9, Vers 5 und 6. Der Regenbogen ist über seinen Kopf, das heißt, das ganze Wesen des Herrn Jesus ist bestimmt vom Frieden, weil er der Friedefürst ist. Er ist ein starker Engel und seine Füße waren wie Feuersäulen. Genauso beschreibt ihn Johannes in Offenbarung 1. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen etwas gehört über Gottes Engel und auch über den Engel des Herrn. Und so Gott will, nächsten Sonntag hören wir dann etwas, da möchte ich eigentlich nicht so gern drüber reden, weil ich würde lieber noch über die Engel weiterreden, aber wir müssen uns auch beschäftigen mit den abgefallenen Engeln. Und das ist nun mal leider Satan und auch die Dämonen. Und da müssen wir auch drüber reden, so Gott will.